Also, wir haben es gehört, Matthäus 5,5. Die Bergpredigt hat das Potenzial, Zuhörer zu verärgern. Da bringt Jesus Sachen, wo wir irgendwo Mühe haben, wo wir letztlich auch nicht ganz verstehen können. In dieser dritten Seligpreisung, Matthäus 5,5, beglückwünscht Jesus nicht die Mächtigen in dieser Welt. Er beglückwünscht nicht die Starken und die Erfolgreichen, die oben aufschwimmen und die sich in allem durchsetzen können. Nein, nicht die beglückwünscht er. Nicht Gewinner, sondern die Verlierer. Nicht die, die einfach vorne sind, sondern die, die hinten anstehen. Die, die sich weder behaupten können, noch sich durchsetzen können und auch sich nicht wollen durchsetzen. Jesus gratuliert ihnen zum Glück, wo aus Verlierer Gewinner macht. Wir haben den Vers gelesen, wir lesen dann einmal: Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Oder interessant, da vielleicht eine andere Übersetzung, die Einheitsübersetzung: Selig sind, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Was ist das für ein Glück, wo es Verlierer Gewinner macht, worin besteht das Glück? Denn sie werden das Land erben. Ich gehe jetzt doch noch ein bisschen auf das ein, wo du, Michael, gell? Ein bisschen erklärt hast, dir ergoogelt hast oder so, wie auch immer. Ich denke, du hast das schon recht gut getroffen. Ich tue es noch ein bisschen vertiefen. Mit dem Land ist, da haben wir es, mit dem Land ist einfach mal, wie das Wort sagt, der Erdboden gemeint, die Erdscholle, das Grundstück. Mit Land kann aber auch das Land im territorialen Sinn verstanden werden, also das nationale Gebiet von einem Volk, die Schweiz, das Heimatland, dort, wo man lebt. Und schlussendlich erstreckt sich der Begriff Land auch auf die ganze Erde, den ganzen Erdball, auf dem wir Menschen leben. Wenn Jesus das Land als Erbe verspricht, dann erinnert das ganz klar an die Landverheißung von Gott. Wir haben es gehört, wo er an Abraham versprochen hat: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Das Land Kanaan, wo Gott dem Abraham versprochen hat und in das Gott der Abraham geführt hat. Und unter dem Josua hat sich das Versprechen von Gott erfüllt, wo der Josua die Nachkommenschaft von Abraham, die 12 Stämme vom Volk Israel, in das Land Kanaan geführt hat. Das geschenkte Land ist für das Volk damals der Beweis von der Treue von Gott. Er hat die Verheißung, das Versprechen wahrgemacht. Und auch die Konkretisierung von Gottes Heilssagen. Mit dem Land hat Gott das Heil dem Volk versprochen. Also Gottes Heil ist nicht so ein transzendentaler Geisteszustand von einer meditativen Selbstversenkung, wo einem vor allem Irdische trennen tut und alle menschlichen Bedürfnisse auslöschen, wie das so im Hinduismus oder im Buddhismus der Fall ist, wo man das Heil völlig abstrahiert, vor allem Weltlichen. Nein. Gottes Heil will sichtbar und erfahrbar werden im Irdischen, in der Welt, im Alltag leben. Und Wirtschaft und Aufbau vom Land und in den sozialen Beziehungen, das ist Heil völlig umfassend. Ohne Land kein Heil. Das geschenkte Land hat damals für das Volk bedeutet, das Ende von einem Leben unter der versklavenden Fremdherrschaft. Das Land hat geheissen, das Ende von der Heimatlosigkeit. Das Ende vom Umeinanderirren in der Wüste. Und das geschenkte Land von Gott hat für das Volk damals auch bedeutet, den Anfang von einem neuen Leben in der Freiheit, in der Würde. Nicht mehr müssen versklavt sein von der Freiheit, von der Würde und auch von der Eigenverantwortung. Das Land hat damals bedeutet für das Volk Sesshaftigkeit. Jetzt kommst du zur Ruhe, sich dürfen niederlassen. Hat bedeutet Sicherheit. Hat bedeutet Raum zum Leben. Hat bedeutet Heimat. Hat bedeutet Leben in der Gegenwart von Gott, wo sich mit dem Land verbunden hat. Dort zu sein, wo Gott ist, wo Gott sich offenbart. In der Zeit vom Exil, wo das Volk aufgrund davon, dass es mit Gott gebrochen hat, den Verlust vom Land zu beklagen hat, hat die Landverheißung durch die Botschaft der Propheten ganz neue Aktualität bekommen. Die Landverheißung ist zum Inbegriff worden von der Hoffnung von der künftigen Heilszeit, wo die Rückführung vom Volk aus dem Exil zurück ins Land ihren Anfang genommen hat. Wenn Jesus jetzt da von der Vererbung vom Land redet, dann redet er von der Vollendung, von der kommenden, künftigen Heilszeit, wo über die ganze Erde wird hineinbrechen. Was wird dann sein, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wo es keine Ungerechtigkeit mehr geben wird? Denn sie werden das Land erben. Da kann ich eigentlich nur sagen, was für eine Verheißung, was für ein Glück. Alle oder allen, die Jesus mit dieser Landverheißung beglückwünscht, kann man sagen, gehört Zukunft. Auf sie wartet Land, Heimat, Sicherheit, Frieden, Gerechtigkeit, weiten, grenzenloser Raum zum Leben. Unversehrtes Leben in Abwesenheit von Angst, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod. Leben in der Fülle aus dem fetten Ertrag vom Land. Leben in der Gegenwart von Gott, in der Gemeinschaft mit ihm. Leben in der Freiheit, in der Verantwortung. Das Neue Testament sagt, mit Christus zusammen. Und wir können über die Erde zu herrschen, denn sie werden das Land erben. Da kann ich sagen, was für ein Versprechen, was für ein Gewinn, was für ein Glück. Denn sie werden das Land erben. Das ist die Herrlichkeit. Gehörst du zu den glücklichen Erben? Da kommen wir zum zweiten Punkt. Wem ist das Glück zugesprochen? Glückselig die Sanftmütigen. Wer sind die Sanftmütigen? Müssen wir uns schon noch Gedanken machen. Fühlt sich jemand von uns angesprochen? Kann sich jemand melden, der sagt, ich bin sanftmütig? Wir merken schon, dass es hat mit uns... Es befremdet uns. Das Wort Sanftmut hat so ein Waschlappen-Image, sage ich mal. Also weichgespült, einfügsam, angepasst, immer nachgiebig, der geht immer nach. Ist immer lieb, anspruchslos, nett, freundlich, kannst ihm eins hauen, er lächelt, ist nie zornig. Immer selbst beherrscht. Wer ist sanftmütig? Die Vorstellung schwingt mit. Darum sagt niemand, dass er sanftmütig ist. Sind das die Sanftmütigen, die Jesus beglückwünscht? Wohl kaum. Das sehen wir, wenn wir nach sanftmütigen Menschen fragen. Ich habe die Bibel gesucht und möchte zwei Personen herausgreifen, die die Bibel als sanftmütig bezeichnet. Die erste Person, über der es steht geschrieben, ist der Mose. Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Das ist eine wahnsinnige Aussage. Dass der Mose sanftmütig war, das erstaunt irgendwie. Hat er nicht müssen aus Ägypten flüchten, wo er einen Dienstaufseher aus einer emotionalen Betroffenheit umgebracht hat? Wo den Konflikt gelöst hat mit Gewalt? Wenn er einen hat müssen abmurksen? Denke ich mich nicht wahnsinnig sanftmütig. Und was hat der Mose gemacht mit den zwei steinernen Tafeln, mit den 10 Geboten, nachdem er vom Berg runtergekommen ist und das Volk hat müssen im Götzendienst antreffen? In seiner Sanftmut hat er die zwei Tafeln wutentbrannt zerschmettert. Nicht wahnsinnig sanftmütig. Er hat voll die Nerven verloren. Die Sanftmut von Mose, denke ich, hat sich auch gezeigt in einer enormen Kraft, dass er das Volk, das immer wieder gegen Gott und gegen ihn selber 40 Jahre lang rebelliert hat in der Wüste, dass er das Volk in der Wüste, wo immer die Fuß macht gegen ihn und gegen Gott, ausgehalten hat. Ich muss sagen, ich hätte nach ein paar Wochen aufgegeben. Nach ein paar Wochen hätte ich dem Volk gesagt, wisst ihr was? Ihr könnt mir. Das mache ich nicht mehr mit. Der Mose hält das 40 Jahre aus. Das lässt uns etwas erahnen von dieser Kraft und von dieser Stärke, die in dieser Sanftmut drin ist. Also kein Waschlappen-Image. Im Neuen Testament lesen wir, dass der Mose sein Privileg, nämlich Sohn von einer Pharaonentochter zu sein, losgelassen hat, abgelehnt hat. Alle ägyptischen Schätze, an denen er sich hätte bereichern können, wo er hätte ein genussvolles Leben führen können, das hat er für nichts geachtet. Losgelassen. Anstelle der zeitlichen Genüsse hat er lieber mit dem Volk Gottes Nachteil, Spott und Hohn auf sich nehmen. Warum? Er hat auf die Belohnung geschaut, wo Gott für die parat hat, die sanftmütig sind. Der vor 5 Jahren verstorbene Schweizer Theologe Rudolf Bohren schreibt über die Sanftmut von Moses. Ganz treffende Bezeichnung. Der sanftmütige Moses ist der Moses, der dort schweigt, wo es um seine Ehre geht. Und dort kämpft, wo es um die Ehre Gottes und um Gottes Volk geht. Dort, wo es um mich geht, dort stelle ich zurück, dort schweige ich. Was um Gott geht und um sein Volk, da gebe ich alles. Die zweite sanftmütige Person, die ich in der Bibel gefunden habe, verkörpert Sanftmut vollkommen, schon bereits seine Geburt in einer Futterkrippe kündigt sein Leben von der Sanftmut an. Als Rabbi hat er seine Jünger wissen lassen, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Also er hat noch nicht mal ein Kopfrüssel gehabt. Nicht. Völlig mittellos, völlig machtlos, völlig abhängig von seinem himmlischen Vater. Es war aber eine Sanftmut, die ihn zum Handeln veranlasst hat, für die Ehre von Gott alles zu machen, wo er mit einem strikten Händler aus dem Tempel vertrieben hat und die Kasse umgestoßen hat mit dem Wort, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Sanftmut, wo Jesus die Peitsche für ihn nimmt. Jesus hat an seinem Gottsein nicht festgehalten, er hat es losgelassen. alle göttlichen Privilegien, die er hatte, hat er losgelassen und hat sich ganz abhängig gemacht von seinem himmlischen Vater. Er ist bereit worden, sich selber aufzugeben. Er ist bereit worden, sein Leben loszulassen. Sein Leben hinzugeben. Für Gottes Sache. Für seine Ehre. Zum Heil dieser Welt. Und so hat sich das prophetische Wort aus dem Sacharja erfüllt, wo Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Siehe, dein König kommt zu dir. Sanftmütig und auf einem Esel reitend. Ist auch ein Symbol von Sanftmut. Was für eine Parade, kann man das sagen? Eine Parade von der Sanftmut. Kein Siegespose, hoch zu Ross. Sondern schwach und lächerlich. Armselig. Auf einem ausgedienten Esel. Kein Glanz. Ohne Pracht. Keine Hoheit. Keine Machtdemonstration, keine Präsentation von Reichtum und Waffenstärke. Jesus durch und durch, sanftmütig, für Gottes Ehre, für Gottes Ehre, fürs Heil dieser Welt, hat er auf seine Rechte verzichtet, hat sich selber aufgegeben, hat sich von dieser Welt, die durch ihn, durch Jesus geschaffen worden ist, wegdrängen lassen, verspotten lassen, foltern lassen. Lässt sich von dieser Welt, die durch ihn gemacht entstanden worden ist, als Kreuz schlagen, unter der grössten öffentlichen Beschämung. Was für ein Gott. Im Blick auf das Leben von Jesus kommt Rudolf Bohrer zur Aussage, Jesus, der sich für die Welt kreuzigen lässt, ist die Sanftmut. Diese Sanftmut, die sich von der Erde wegdrängen und aufhängen lässt, erobert das Land. Paulus hat den Sachbestand theologisch festgehalten, wenn er den Philipperchristen geschrieben hat, er erniedrigte sich selbst. Und war Gott gehorsam bis zum Tod. Bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden wir einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Der Sanftmütige ist in dieser Welt, wo er keinen Platz hat, definitiv der Verlierer. Er hat kein Recht. Er lässt seine Macht los. Keine Macht. Er kämpft auch nicht für sich. Der Sanftmütige ist auf dem Land dieser Welt unerwünscht. Aber wer wird das Land, wo der Sanftmütige wegdrängt, wo der Sanftmütige ausspeuzt, wer wird das Land einmal für immer haben? Glückselig die Sanftmütigen. Sie werden das Land erben. Was für ein Glück, das aus Verlierer Gewinner macht. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Wie gelangen wir zu dem Glück? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns die Frage stellen, wie kommen wir zu dieser Sanftmut? Wie kommen wir zu dieser Sanftmut? Wie werden wir sanftmütig? Ich habe einen Vers mitgebracht, wo Jesus verknüpft mit seiner Sanftmut und wo mit uns etwas zu tun hat. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Drei Sachen zu dieser Sanftmut, wie man zu dem Glück findet. Sanftmut kann nicht selber gemacht werden. Es ist mal wichtig, dass man das versteht. Sanftmut ist keine natürliche Charaktereigenschaft. Also wer versucht, aus eigener Kraft sanftmütig zu sein, der wird scheitern. Und wird definitiv nicht zu denen gehören, die Jesus da beglückwünscht. Und wer meint, dass seine Harmoniebedürftigkeit oder seine natürliche Veranlagung von einem freundlichen, netten Wesen oder von seinem kontrollierten Temperament Ausdruck ist von seiner Sanftmut, kann nie sanftmütig sein, sondern nur stolz werden. Es gibt Leute, die so eine angeborene Freundlichkeit haben. Wenn sie sich da noch ein bisschen Mühe geben, sie werden nicht sanftmütig. Mit einer selbst erzeugten Sanftmut kann man sogar andere beherrschen. Ich sage jetzt mal, fromm. Und kann Macht ausüben. Das Gegenteil von Sanftmut. Sanftmut, von der auch Jesus redet und die Jesus gelebt hat, ist göttlich. Nach dem Galaterbrief eine Frucht vom Heiligen Geist. Hey, wir können die Sanftmut nicht aus uns herausholen. Wir können sie nicht produzieren. Wir können es nicht schaffen. Es ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Etwas Göttliches. Zweitens, Sanftmut wird dem geschenkt, wo Jesus vertraut. Ein Geschenk, wo der überkommt, wo anfängt, sich Jesus hinzugeben. Jesus zu vertrauen. Gemeint ist es Verlassen auf Jesus, dass sein Joch und seine Last leicht ist. Es handelt sich um ein Vertrauen, das aus der Einsicht kommt, dass die eigenen Lebenswege, die eigenen Entscheidungen, der eigene Wille, die Selbstentfaltung, die Selbsterhaltung der falsche Weg ist und einem noch zu Verlierer macht. Einem letztlich auszehrt, einem letztlich müde macht, einem letztlich belastet. Und es geht um ein Vertrauen, dass ein Leben unter dem Joch von Jesus, unter seiner Führung, unter seiner Herrschaft nicht hart und auch nicht schwer ist, sondern sanft und leicht, sodass die eigene Seele letztlich nur unter seinem Joch zur Ruhe kommt. Sanftmut wird dem geschenkt, wo Jesus den Raum gibt, sich auf Jesus einlädt und seinem Wort nachkommt, zu ihm kommt, bei ihm seine Lasten ableitet und das Joch von Jesus, seine Herrschaft, für sich und für sein Leben annimmt. Damit komme ich noch zu einem dritten Punkt. Sanftmut, wir müssen sie immer wieder lernen. Wir müssen sie immer wieder lernen. Man hat sie nicht einfach. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich bin selber in dieser Schule. Ich mag mich erinnern, es ist noch nicht so lange her. Ich mag mich daran erinnern, als ich mit meiner Frau zusammen eine Veranstaltung hatte, weiss nicht mehr genau, was es war, in Rapperswil. Die Stadt kenne ich. Und vor allem auch mit dem Auto kommen wir mal schauen, dass man auch einen guten Parkplatz findet. Und wir kommen relativ nah ins Zentrum, dort, wo wir den Termin hatten. Und zu meinem Erstaunen, der ganze Parkplatz war voll. Total voll. Ein bisschen aufgeregt, ein paar Mal umeinander gefahren. Und dann plötzlich, wir kommen vorne rechts, geht einer weg, ein freier Platz. Ich fahre auf die Höhe rein, wo ich nur noch hinterher reinfahren kann, und zur gleichen Zeit kommt einer entgegen, der den Blinker draus hat und will auch dort rein. Und so stehe ich rechts den Parkplatz, ich will einschwenken, aber kann nicht, weil der da steht. Und der will auch rein. Und dann haben wir Zeichen gegeben dieser Person. Es war eine Frau, aber es hat jetzt nichts damit zu tun, dass es eine Frau war. Mal vielleicht auch etwas zu tun gehabt, dass ich mich entschieden habe, gegen die gehe ich. Erstens bin ich sehr stark und zweitens, es ist eine Frau. Ich will ihr klar machen, das ist mein Platz. Und so habe ich gewartet und gedacht, solange ich warte, kommt die nicht rein. Mal schauen. Meine Frau fast schon die Nerven verloren nebendran. Schatz, gib doch auf. Hör doch auf, gib doch auf. Und ich tue nein, die kann aufgeben. Und die hat einen sturen Kopf gehabt, wie ich, und hat nicht aufgegeben. Und so stehen wir dort, blockieren einander. Und meine Frau nochmal, Schatz, gib doch auf. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich muss aufgeben. Ich muss aufgeben. Ich muss zu den Verlierern. Ich muss mich besiegen lassen von dieser Frau. Ich habe gesagt, okay. Ein Wissen, wenn ich nicht aufgeben würde, wie kann ich dieser Frau noch einmal begegnen und von Jesus erzählen? Und sagen, dass er der sanftmütige Mann ist. Dem mich nachfolgen. Haben wir parat, werden zu sterben. Und einfach vertrauen, dass es noch einen anderen Parkplatz gibt. Jesus weiss das. Vertrauen. Er schaut ja. Und ich bin dann abgefahren. Zur Entlastung von meiner Frau. Und ich fahre noch näher an den Ort, wo wir die Verabredung hatten, fast vor der Haustür. Dort haben wir einen Parkplatz gefunden. Einen viel besseren. Ich habe nachher den Sieg gefeiert. Sanftmut muss immer wieder neu erlernt werden. Und in dem Erlernen geht es darum, immer wieder bereit zu sterben. Loszulassen. Aufzugeben. Das Vertrauen, dass der Weg von Jesus schon gut ist. Und ich einfach machen lassen, was er möchte. Und dann darf ich erleben, dass er es gut macht. Es hat einmal jemand gebetet, ich weiß nicht, von wem das ein Zitat ist, du, Jesus, liebst die dich kreuzigen und kreuzigst die dich lieben. Sag's nochmal. Du, Jesus, liebst die dich kreuzigen und kreuzigst die dich lieben. Wer ihn liebt, der muss lernen zu sterben. Sanftmut versteht die Wege von Gott nicht immer. Aber sie hilft immer wieder das Vertrauen Jesus gegenüber. Dass er den rechten Weg kennt, dass er den rechten Weg führt, dass er für einen sorgt, dass er für einen kämpft, dass er zu einem zum Recht verhilft. Er macht es, was man meint, man muss es selber machen. Jesus will uns immer wieder an den Punkt führen, wo wir unser Leben einfach ganz in seine Hand loslassen. Und sagen, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das müssen wir lernen. Indem wir in dieser Schule bleiben, gehören wir zu den Sanftmütigen. Die unter der Verheißung stehen, sie werden das Land erben. Stehst du unter dieser Verheißung und lebst du unter dieser Verheißung? Das Glück, das Verlierer Gewinner macht. Amen. Das Christus, wir danken dir, dass wir dürfen vor dir stehen. Weil du würdig bist, angebetet zu werden. Der König von den Königen, der alle Ehre verdient hat. Du, der dein Leben entäussert hast, alles gegeben hast, arm geworden bist, dich zum Verlierer gemacht hast, damit wir gewinnen können. Damit wir reich werden können. Damit uns das Land darf gehören. Wir danken dir. Wir wollen uns beugen vor dir. Herr, und hilf uns, das Prinzip zu verstehen, das uns zu Gewinner macht. Hilf uns im Alltag, in den konkreten Herausforderungen, dass wir darauf verzichten, um unser eigenes Recht und um unseren eigenen Willen und um unsere eigenen Vorstellungen zu kämpfen. Hilf uns, zieh uns ins Vertrauen, dass wir dich machen lassen. Gib uns den Mut und Kraft, auch auf der Verliererseite zu stehen mit dir zusammen. Vielleicht belächelt zu werden. Vielleicht abgemacht zu werden. Hilf uns, dass wir dir treu sind, auch auf dieser Seite der Nachfolge. Hilf uns, dass wir das Ziel vor Augen haben, das wunderbare Land, das Leben, die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Danke vielmals. Wir wollen für dich leben. Du sollst unser König sein. Wir wollen uns immer wieder dir hingeben. Amen. Ja, und jetzt wollen wir noch miteinander unser Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.